Na, Bildungsbefehle? Brote geschmiert? Tee gekocht? Spaziergang angetreten oder ab in die Waagerechte gelegt? Völlig egal. Ihr seid wieder da, bereit für den zweiten Teil der Folge, genauso wie wir und unser Gast Caro. Wir freuen uns auf den zweiten Teil der Folge am Bildungsbefehl jetzt mit euch. Also ich habe oft immer so diesen Zeitraum von so 5 bis 10 Jahren gehört, ne, in dem man so eine gewisse, sag ich mal, Festigung hat von sich als Lehrcharakter und dann wahrscheinlich auch mit seinem Materialfundus und allem irgendwie so eine Basis hat, ne, von der man dann immer mal auch irgendwie greifen kann, wechseln kann, was auch immer. Aber das finde ich halt relativ interessant auch so, dass man halt wirklich eine Weile braucht, bis man diese Strategien für sich irgendwie so einfach ermittelt hat auch, ne. Und ja, also für mich ist das einfach auch so, ich muss sagen, ich stoße immer noch wieder oft auch in meinem Multitasking so auf Ansprüche, die ich aus der Uni mitgenommen habe. Also einfach, was die Uni uns für ein Bild des Lehramts auch irgendwie gibt, was alles für Anforderungen und Herausforderungen irgendwie bewältigt werden sollen und dann die Schulrealität. Also was eigentlich die Schule dann von uns verlangt, was sich Eltern vorstellen, wie wir als Lehrkräfte agieren und wie oft es auch mit so Uni-Anforderungen und Wünschen an das Bildungssystem irgendwie dann kollidiert. Und ich finde, das war für mich so eine Kernerkenntnis, gerade mal ganz frisch aus letzter Woche tatsächlich, was du auch gerade beschrieben hast. Manchmal reicht es einfach, simple Sachen für den Unterricht zu planen und Raum zu lassen dafür. Also ich hatte früher aus dem Ref natürlich immer gedacht, so ja, du hast hier ein Arbeitsblatt. Von diesem Arbeitsblatt aus müssen aber noch weitere Sachen dann diskutiert und besprochen werden. Das muss ja noch weitergehen. Immer Progression, Progression. Und man kümmert sich aber gar nicht um das Lehrpotenzial, was so ein Arbeitsblatt noch hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Textanalyse denke, du hast dann so diese Texte und meine Kinder sollten mal einfach für eine Tabelle, die erstellt werden sollte zu einem politischen Thema, wir reden gerade viel über Kindergrundsicherung, sollten sie mal sozusagen Ziele, Maßnahmen finden, Verantwortliche. Und ich habe ihnen gesagt, okay, wie gehen wir denn jetzt strategisch an so einen Arbeitsblatt und an so eine Aufgabe ran? Und habe mir einfach mal die Zeit genommen zu sagen, okay, lest mal die Aufgabe. Was glaubt ihr, ist jetzt euer Arbeitsauftrag? Statt einfach zu sagen, das ist die Aufgabe, los geht's. Und hab dann gesagt, nehmt euch bitte 4 Farben für diese 4 Sachen, die in die Tabelle sollen. Markiert mal im Text ganz genau, wo diese 4 Sachen auftauchen. Hab das dann vorne an der Tafel auch gemacht und es klingt erstmal nach einer total banalen, blöden Stunde, aber ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass so 80-90% der Kinder das richtig gemacht haben. Und ich sag mal, sonst zieht man da immer so durch und dann haben es vielleicht so 40-50%, wenn man Glück hat, geschafft. Und man denkt sich so, ja cool, ich habe meinen Plan geschafft, Feierabend. Aber ne, das ist so, wo ich sagen muss, früher wäre ich damit wahrscheinlich voll unzufrieden gewesen. Mittlerweile habe ich dann irgendwie auch für mich so erkannt, so eine Stunden haben auch eine gute Wertigkeit, wenn man so erkennt, was das auch alles so für Potenziale zum Lernen bietet.
Ja, total. Ich finde es auch wichtig, auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler auch einzugehen. Also ich merke das gerade im Sachunterricht bei uns. Wir haben gerade das Thema Geschlechtserziehung. Das ist natürlich ein ganz aufregendes Thema, gerade in Klasse 4. Und oh ja. Als wir dann die Bombe haben platzen lassen, wie jetzt im Prinzip Babys entstehen, da kamen so viele Fragen auf und ich wollte eigentlich mit Arbeitsblatt 2 und 3 weitermachen, aber ich habe gemerkt, da ist so viel Redebedarf und so viele Fragen und auch fachlich interessante Fragen zum Beispiel, ja, aber wie entstehen dann Zwillinge oder was auch immer, da kam so vieles auf, wo ich gedacht habe, boah, da kann man richtig jetzt mit arbeiten und da kommt so viel von denen zurück, habe ich auch meine ganze Unterrichtsplanung über den Haufen geschmissen und hatte einfach auch mal Mut, nicht das zu erreichen, was ich mir vorgenommen hatte. Und ich glaube, in meinem ersten Dienstjahr hätte ich versucht, an meinem Plan festzuhalten und das so durchzuziehen den Tag, wie ich den geplant habe. Und das ist einfach schön, das mittlerweile auch so nutzen zu können, was von den Kindern auch zurückkommt.
Und da hast du wahrscheinlich in der Stunde wahrscheinlich viel mehr erreicht, als du eigentlich dachtest, dass du erreichst. Wenn du da diesen, oder auch bei dir, Dominik, das dann halt diesen Raum gelassen hat, ne, für die Fragen und die eigene Kompetenzentwicklung dann. Ich glaube, es ist halt wirklich so, dass man noch so sehr, oder wenn man noch gerade erst angefangen hat, halt diese Strukturen vom Ref, was einem da immer so vorgegeben worden ist, ne? Also eine richtige Stunde, die Phasierung muss so und so aussehen und dass man sich ja erstmal trauen muss, dann auch mal diese Struktur zu durchbrechen. Und dann merkt man halt auch, also entweder kommen dann so schöne Stunden raus oder es kann wahrscheinlich auch was anderes passieren, je nachdem, wo man dann ist, wenn man es zu offen lässt. Aber genau, dass man davon irgendwie so ein bisschen Abstand nimmt dann.
Hitzige Stunden zum Thema Geschlechterrollen in der Grundschule. Das stelle ich mir
Das
sehr
ist.
belebt vor.
Ach
Ehrlich
ja, ich liebe
gesagt,
das
also.
Thema. Es ist so spannend und das ist das einzige Thema, wo wirklich alle Kinder dann doch mal aufmerksam
Vor allem.
zuhören.
Ah ja,
Wahnsinn.
das
Aber
kann ich mir vorstellen.
da kann ich mir auch vorstellen, also ich würde sagen, unser Multitasking unterscheidet sich natürlich aber auch stark darin, in der Art und Weise, wie wir dann kommunizieren, oder? Also, weil letzten Endes, du hast ja da schon Erst- bis Viertklässler vor dir sitzen und wir haben so siebte bis Oberstufe vor uns sitzen. Und ich sag mal, Multitasking ist ja wahrscheinlich bei uns eher siebte bis zehnte drastischer, sage ich mal. Und wenn du dann so auf so eine Situation reagieren musst, ne, einem Sieben- bis Zehntklässler kann ich ja schon tendenziell steigend in einem eher erwachseneren Gespräch dann erklären, was jetzt gerade ist. Oder mit ihm ins Gespräch gehen. Aber bei so einem Erst- bis Viertklässlern, ich weiß mal gar nicht von außen, weil ich so wenig Erfahrung in der Arbeit mit dieser Altersgruppe habe, wie man da kommunizieren muss eigentlich auch im Multitasking, ne? Weil du wirst ja sicherlich auch, wenn sie dich vielleicht mal stressen, deine Bedürfnisse irgendwie kommunizieren und verständlich machen. Und ich kann dann einfach mal sagen, okay, ich bin genervt, das ist gerade sehr viel, ne? Ich weiß nicht, ob man, wenn man das so kleineren Kindern genauso sagen würde, wie das bei denen ankommt auch. Ich weiß nicht, wie die Kommunikation da bei dir ist.
Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Klassenstufe ich unterrichte. Also ich merke jetzt schon, dass meine Vierer an dem Punkt angekommen sind. Da kann ich dann ehrlich auch mal sagen, Leute, ihr seid mir gerade so wuselig, ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar, bitte setzt euch erstmal alle wieder. Also da gehe ich dann auch mit den Ich-Botschaften voraus, dass ich damit gerade einfach überfordert sind. Die verstehen das dann schon. Und dadurch, dass ich die ja auch schon seit 4 Jahren habe, ist die Beziehungsebene auch so weit da, dass man mit denen da auch oft drüber sprechen kann. Ich denke, im Fachunterricht ist das dann schon nochmal was anderes, wenn man die Kinder nicht gut kennt. Aber die kennen mich schon lange, die meisten, nehme ich mal an, mögen mich. Und die möchten ja auch nicht, dass es mir irgendwie gerade zu stressig ist oder zu viel wird. Und die geben sich dann schon Mühe, sich wieder zusammenzureißen, zum Beispiel, wenn es irgendwie mal komplett eskaliert, was ja auch mal vorkommen kann. Bei den Kleineren ist es natürlich schwieriger. Da versucht man das natürlich ganz kindgerecht und ganz klein. Und ja, ich merke auch, dass ich bei den ganz, ganz Kleinen auch meine eigenen Bedürfnisse oft außer Acht lasse und dass ich meine eigenen Bedürfnisse in dritten und vierten Klassenstufen auch eher mit einbringen kann. Also es fängt ja auch schon mit dem Toilettengang zum Beispiel an. Wenn ich mal auf die Toilette muss, ist das in Klasse 3 und 4 weniger ein Problem. Dann sage ich, okay, ich habe eine Aufgabe, ich muss mal ganz, ganz schnell auf Toilette. Das verstehen die auch. Aber in der ersten Klasse, ja, wie, du gehst jetzt hin, wohin, darf ich mitkommen, wo gehst du hin? Und dann folgen sie mir quasi auf den Flur. Und dann muss man ja auch mit der Aufsichtspflicht schauen, dass halt irgendwie eine Kollegin nebenan Bescheid weiß, dass da kurz jemand fehlt und dass die mal schaut, dass da nichts passiert. Also das ist ja viel, viel anstrengender, wenn man da wirklich mal muss. Und ja, ich glaube, mein erstes
Wie so
Schuljahr.
eine Entenmama.
Total, also man ist Entenmama im Prinzip in Klasse 1. Also die Kinder folgen dir auf Schritt und Tritt, was ein sehr schönes Gefühl ist, dass die dich so wertschätzen und so lieben auch irgendwie auf eine eigene Art und Weise. Aber man vergisst auch die eigenen Bedürfnisse ganz stark, weil die einfach noch so gefordert sind und weil die dich einfach brauchen, ne, für alles im Prinzip. Und das ist schon eine Herausforderung. Also von daher, von der ersten bis zur vierten Klasse ist da ein riesengroßer Sprung, den die Kinder auch machen. Das merkt man ganz, ganz deutlich.
Bist du denn an so einem Schultag die ganze Zeit in also einer Klasse? Oder hast du auch Pausen zwischendurch? Weil es hört sich jetzt irgendwie so an, wenn du dann während der Unterrichtszeit quasi erst sicher gehen kannst.
Ja, also wir sind eine Halbtagsschule. Das bedeutet, der Unterricht ist zwischen 8 und 13 Uhr immer. Und mal haben die Kinder erste bis fünfte Stunde, mal von der ersten bis zur sechsten, mal zweite bis fünfte, mal zweite bis sechste. Aber im Prinzip, ich habe keine Freistunde. Ich habe alle meine Stunden konzentriert am Stück. Und wir haben auch keine 5-Minuten-Pausen bei uns an der Schule. Das heißt, wir haben immer diese Doppelstundenblöcke und zwei Hofpausen. Wir haben 15 Minuten nach der zweiten Stunde und 15 Minuten nach der vierten Stunde. Und das sind im Prinzip die einzigen Pausenzeiten, die existieren. Und manchmal habe ich Aufsicht, dann habe ich natürlich auch keine Pause. Manchmal muss man irgendwie noch soziale Konflikte klären, die mit den Kindern aufgetreten sind und die dann halt wichtig sind, dass die nicht warten können, sondern dass man das jetzt besprechen muss. Manchmal stehen Eltern unangekündigt vorm Klassenzimmer und wollen noch irgendwas oder bringen noch das Essen oder die Sporttasche vorbei. Mal hat eine Kollegin oder ein Kollege noch eine Frage. Also man ist ja die ganze Zeit am Rotieren und Pause ist im Prinzip auch nicht. Oder man richtet die Unterrichtsmaterialien von der Stunde weg und richtet die neuen wieder hin, damit der Unterricht nachher auch direkt weitergehen kann. Und von daher sind die Pausen eher weniger existent und manchmal schafft man es einfach nicht auf Toilette. Manchmal merke ich auch gar nicht, dass ich muss und irgendwann muss es dann halt auch mal sein. Also oft gehe ich dann erst um 13 Uhr das erste Mal wieder. Oft trinke ich auch mein erstes Glas Wasser um 13 Uhr, weil ich einfach merke, es ist wenig Zeit dafür, die Unterrichtsstunden über. Kennt ihr das
Oh, ich
auch?
kann so relaten. Ich kann da sehr relaten gerade mit. Mir ging gerade nur durch den Kopf, dass es genau auch so eins für mich, so ein Konfliktgrundproblem ist, dieses, du bist halt einfach kognitiv nur unter Strom und davon natürlich am Ende auch irgendwie ausgelaugt. Aber das sieht ja keiner von außen. Und ich glaube, daher wird in unserer Berufsgruppe ja oft dieses Klischee bedient, so wir machen ja nichts irgendwie, weil es so schwer greifbar ist. Aber man muss mal, wie du schon sagst, ne, man vergisst ja völlig seine Bedürfnislage, weil einfach die ganze Zeit andere Sachen eine Priorität haben. Die Kinder, dann vielleicht mal so ein notdürftiges Bedürfnis wie auf Toilette zu gehen, ja, und am Ende des Tages merkst du erstmal, oh mein Gott, ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken und dann hat der Körper plötzlich Zeit für dieses Bedürfnis und man stellt fest, ich fall gleich um. So ungefähr, ja. Also, das ist, oh, ich krieg richtig Schwitzattacken von der Erzählung
Das
schon,
ist
ja, da wäre ich schon nervös.
Kennst du das auch, Vanessa?
Ja, also ich, es ist von der Struktur her ein bisschen anders bei uns. Also wir haben, dadurch, dass wir halt bis zum Nachmittag ja Schule haben, schon auch zwischendurch mal Pausen drin, also beziehungsweise Freistunden, die dann für Essen etc. genutzt werden können. Ich habe es aber im Moment, ist mein Stundenplan auch so, dass ich zum Beispiel, wir haben nur eine Frühstückspause und ich habe jeden Tag darin Aufsicht. Und das führt auch dazu, dass ich wirklich auch in so einen Stress gerate teilweise, je nachdem, wie der restliche Tag dann strukturiert ist. Also, weil man genau diese ganzen Sachen dann eigentlich macht in dieser Pause, ne? Also man will dann nochmal vielleicht jemanden anrufen, man muss nochmal sich mit einem Kollegen, einer Kollegin absprechen, man hat noch irgendwie drei SchülerInnen um einen herum, die einem entweder was Privates erzählen wollen, irgendwas ganz Wichtiges zu klären haben. Und genau, man ist eigentlich die ganze Zeit, auch wenn man eine Pause hätte, eigentlich ja die ganze Zeit abrufbar und irgendwie in der Situation, dass man sich mit irgendjemandem oder irgendwas beschäftigen muss.
Du hast ja auch diese Springerstunden, ne, Vanessa, glaube ich. Also wir sind ja beide an Ganztagsschulen. In diesen Springerstunden ist bei uns so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, da verbringt man ja seine Pause halt auch irgendwie immer mit Unterricht. Also man plant Unterricht oder man hat, wie du schon sagst, so irgendwie Gespräche mit Kollegen. Bei uns ist es dann auch noch so Betreuung von Abiturientinnen, die dann irgendwie Termine machen für die Beratung. Und also auch diese Springerstunden sind gefüllt irgendwie.
Ja, du kannst ja auch nicht von einer Freistunde sprechen, wenn du sie im Lehrerzimmer verbringst. Also da ist ja immer irgendwas, was ja, was zu besprechen ist oder was noch irgendwie, das ist ja nicht deine Freizeit, die du da hast.
Also diese Springerstunden, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da eine feste Deputatsstunde für oder ist das quasi eine Freistunde, in der ihr quasi nicht vergütet werdet und seid abrufbereit?
Genau.
Also das ist
Das
sozusagen, ich sag
Letztere.
mal, genau, wir haben ja so 1. bis 10. Stunde bei uns. Wir haben halt dann von 8 bis 16:30 Uhr Schule halt an dem Tag. Und ich habe zum Beispiel so völlig unterschiedliche Tage. Also Montag habe ich die 2., 3. Stunde Unterricht. In der 4. Stunde habe ich eine Klassenleitungsstunde, in der man dann sozusagen anfallende Sachen bespricht, ne, auch im Hinblick auf was kommt als nächstes für die Klasse? Elterngespräche vielleicht auch, wenn man Eltern einlädt, zu Telefonaten dann einlädt in der Zeit. Danach hat man eine Aufsicht, dann habe ich wieder Unterricht, dann habe ich 2 Springerstunden. Da bin ich dann im Lehrerzimmer, plane Unterricht, korrigiere, versuche irgendwie Sachen zu erfüllen, wobei das halt immer auch dann meine erste richtige Pause ist. Und dann habe ich nochmal 1 Stunde Unterricht. Und Donnerstag sieht es bei mir zum Beispiel ganz anders aus. Da habe ich die 1. Stunde Unterricht, 2., 3. eine Springerstunde und dann von der 3. bis zur 10. durchgehend Unterricht. Und dann haben wir nur so 5 bis 10 Minuten Pausen. Und das ist eigentlich die einzige Zeit, um die Räume zu wechseln, weil an meiner Schule zum Beispiel die Lehrer die Räume wechseln. Und das ist natürlich dann immer so ein Hin- und Runtergerenne. Und deswegen ist für mich diese Situation, in den Raum zu kommen und nicht sofort von 10 Leuten belagert zu werden, auch so an der Schule für den Alltag so wichtig, weil das halt einfach, weil ich immer wechsle. Ich komme immer neu in den Raum, wo alle sind, ne? Und bin natürlich dann der Einzige, auf den sich alle fokussieren können. So sieht's aus. Aber Springerstunden, ja. Also man kann auch, das gehört vielleicht bei uns zum Beispiel zum Thema Strategien und Multitasking dazu, kann man auch viel effektiver nutzen. Aber es sind leider auch die Stunden, wo ich einfach merke, dass jetzt mal kurz Zeit mu sein muss, um durchzuatmen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich so gut in der Schule arbeiten kann. Machst du das, dass du, wenn du sagst, du bist bis 13 Uhr in der Schule, arbeitest du dann noch in der Schule oder arbeitest du immer von zu Hause dann, was deine Vorbereitung angeht, aus?
Also ich versuche natürlich die Arbeit bei der Arbeit zu lassen. Ich möchte so wenig wie möglich mit heimnehmen. Und von daher, ich habe meinen Klassenraum und von daher versuche ich dort auch zu arbeiten. Wenn der Unterricht aus ist, bleibe ich gerne am Puls sitzen, korrigiere da schon mal was, kopiere für den nächsten Tag, überlege mir, was ich unterrichten möchte, führe auch Elterngespräche gerne vor Ort persönlich und möchte so viel es geht in der Schule auch lassen. Das ist allerdings nicht alles möglich, weil wir zum Beispiel ein sehr unzuverlässiges Internet haben. Das heißt, allein E-Mails schreiben klappt meistens nicht, weil unser WLAN ja immer wieder mal ausfällt. Und das heißt, ich muss alles, was digital ist, eigentlich zu Hause arbeiten. Das heißt, ich mache die analoge Arbeit in der Schule und alles, was digital ist, mache ich dann zu Hause. Aber ich versuche meistens alles zu schaffen und bin dann jeden Tag bis um ungefähr 15 Uhr auch dann vor Ort. Dann wird zu Hause noch eine Stunde oder zwei was gemacht.
Weil du hattest ja eben auch davon gesprochen, dass du noch nicht ganz an deinem Ziel angelangt bist, so von der Abgrenzung etc. Und wäre das etwas, dass du sagst, dass du eigentlich am liebsten nicht mehr zu Hause arbeiten würdest, sondern alles in der Schule erledigt zu haben?
Ja, ich würde schon sagen, das ist ein Ziel von mir, dass man alles in der Schule macht und nach Hause kommt und die Füße hochlegen kann im Prinzip. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde diese Durchmischung von Freizeit und Arbeit schon ziemlich schwierig. Weil wenn ich zu Hause bin, dann merke ich, dass ich dann doch immer wieder mal sage, okay, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, ich trinke erstmal einen Kaffee oder ich lese doch noch ein Buch oder ich schaue doch noch eine Serie oder ich mache erstmal Sport und gehe joggen und danach setze ich mich wieder ran. Und dadurch zieht sich so diese Arbeit bruchstückmäßig durch den ganzen Tag. Und ich habe es gern einfach weg, und zwar am Stück, dass ich durchpower und dann ist auch Freizeit da, weil ich merke, alles, was ich zu Hause arbeite, ist verzettelt. Und ich hätte es gern komprimierter.
Ich fühle mich richtig ertappt an der Erzählung.
Das sind so viele Ablenkungen quasi zu Hause dann noch, ne?
Ja, genau, und vor Ort in der Schule habe ich ja alles auch da. Da sind die Lehrwerke, da sind die Materialien, da sind auch noch Kolleginnen und Kollegen, mit denen man nochmal Absprachen treffen kann. Und ich versuche, das meiste in der Schule zu arbeiten. Wie macht ihr das?
Ja, also bei mir fällt es ziemlich schwer, in der Schule zu arbeiten. Also ich habe meistens, dass ich eher dann noch so organisatorische Sachen mache, die auch schulrelevant sind. Aber Unterrichtsvorbereitung, nee, das mache ich eigentlich fast nur zu Hause. Korrigieren kann ich auch nicht gut in der Schule. Das ist für mich auch irgendwie zu viele, also da bin ich zu abgelenkt tatsächlich. Und also ja, eigentlich mache ich die Sachen alles zu Hause und alles, was so organisatorisch ist, also mit der Klasse oder mit den verschiedenen Sachen, die ich sonst auch in der Schule mache, das mache ich in der Schule.
Und du hast ja auch ein hohes Schlafbedürfnis, Vanessa. Du hast ja, ich weiß gar nicht, wann du immer den Tag beendest, aber du hast schon auch ein festen Zeitpunkt, oder?
Ja, ich versuche spätestens um 10 Uhr zu schlafen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich darüber lustig mache seit Jahren.
Ich war gar nicht, das war eine einzige Feststellung.
Also ich kann tatsächlich, das merke ich auch, weil ihr jetzt gerade auch von abends arbeiten sprecht, irgendwie kann ich das gar nicht mehr. Ich habe das irgendwie in der Uni-Zeit oder so, ich immer nachts auch meine Hausarbeit oder was weiß ich noch geschrieben, meistens aus Zeitmangel. Aber ich merke schon so, dieses so ab 18, jetzt ist es ein bisschen länger hell, aber so dieses ab 18:30, 19 Uhr. Ich habe neulich letzte Woche, glaube ich, habe ich noch bis spät gearbeitet, aber so richtig produktiv bin ich dann nicht mehr. Deswegen bin ich dann halt fertig um 18 Uhr, Dominik, und kann dann auch früh schlafen gehen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Überleitung. Ich nehme das mal so, weil genau das Thema finde ich ganz spannend. Wir haben ja auch Rubriken in unserem Podcast und in den letzten Folgen hatten wir auch immer eine. Deswegen starten wir mal mit unserer kleinen Rubrik. Unsere Rubrik für die Folge ist, das mache ich nicht noch einmal. Das heißt also, eine Erfahrung, die wir irgendwie gesammelt haben. Ja, you wish. Also ich bin leider kein Guter, deswegen, es geht ja wirklich so um eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir sagen, alles klar, das war so einschneidend, auch im Hinblick auf Multitasking und ich sag mal Arbeitspensum, dass wir das auf jeden Fall nie wieder so machen möchten. Deswegen habe ich bei dir gefragt, Vanessa, weil ich beneide dich halt so sehr dafür, dass du das hinkriegst. Und ich finde mich halt leider in Karos Erzählung total wieder in dieser Zerstückelung meines Alltags. Und ich persönlich bin ja oft so, dass ich dann gewisse Sachen am Tag machen will. Dazu gehört dann auch mein Training oder andere Sachen so, die jetzt auch einfach, ich sag mal, haushaltsmäßig oder so erledigt werden müssen, auch irgendwann mal vielleicht, oder keine Ahnung, Freunde treffen etc. Dass ich dann doch mal sage, 22.30 Uhr, ja okay, komm, eine halbe Stunde für E-Mails und so einen Spaß, nehme ich mir noch fix. Dann habe ich das wenigstens durch. Oh, ich kriege hier, wenn man das jetzt sehen könnte, Gott sei Dank ist es ein Podcast, aber beide schütteln so energisch mit dem Kopf. Es ist halt leider überhaupt nicht meine Stärke, aber da bin ich auch einfach, muss ich sagen, effizient, weil ich mir denke, okay, ich mache das jetzt, dann muss ich es morgen nicht machen. Und das ist so ein bisschen meine noch fehlende oder vielleicht auch einfach aktuelle Priorisierung zwischen, ich will mir die Zeit nehmen für meinen Alltag und aber auch Schule. Das Einzige, was ich aber sagen kann, ich arbeite nicht mehr nach 0 Uhr. Das habe ich schon hingekriegt. Kleine Brötchen backen.
Immerhin, aber ganz zu spät.
Aber zum Thema E-Mails, Dominik, du fährst doch irgendwie fast eine Stunde zur Schule, oder nicht? Ja, eine halbe Stunde fährst du nur?
Ja, das glauben die Leute einfach
nicht. Schön, Caro, das ist
mein Lebensklischee. So lange brauche ich nicht.
Hä? Okay.
Ja, weißt du, was ich da mache? Da mache ich manchmal noch Arbeitsblattdesigns fertig oder ich plane schon weiter die Woche thematisch durch.
Aber ich mache zum Beispiel auf meiner Fahrt E-Mails. Also morgens hin und dann nachmittags zurück. Ich fahre ja auch 20 Minuten.
Du fährst mit der Bahn, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ach so, ja, genau.
Nee, warte, macht das mit der linken Hand auf dem Fahrrad. So.
Oder beim Autofahren auf dem Handy nebenbei.
Nee, das ist doch vielleicht dazu, genau.
Okay, ja, das ist vielleicht wichtig noch anzumerken, ja.
Ja, stimmt, sehr gut, Caro. Ja, genau, ich fahre Bahn und Fahrrad und den E-Mail-Teil mache ich in der Bahn.
Okay, schön. Also ich fahre nämlich nur Fahrrad meistens oder nur Auto und von daher ist da keine Zeit für Arbeit.
Ja, ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Jetzt, ich bin ja eine schöne Wetterfahrerin. Und wenn ich jetzt die ganze Strecke mit dem Fahrrad fahre, dann fehlt mir nämlich auch diese Zeit für meine E-Mails.
Genau, aber deswegen. Das ist so vielleicht mein Punkt zu der Rubrik. Also das mache ich nicht nochmal.
Nicht mehr nach 0 Uhr.
Ich möchte nicht mehr nach 0 Uhr arbeiten. Das ist erstmal mein erstes Ziel auf jeden Fall. Und das ist halt auch sowas, da muss man sich halt dran arbeiten. Man kann das natürlich konsequenter machen und halt auch sowas machen, wie man beantwortet nach 20 Uhr keine E-Mails mehr. Das sind aber so Sachen, dafür muss ich sagen, bin ich dann entweder noch nicht effizient genug in meinem Schulalltag, weil bei uns einfach auch wirklich ein reger E-Mail-Verkehr in der Schule ist. Wir sind halt auch eine Riesenschule. Da sind ständig irgendwelche Events, die dann irgendwie auch wieder kommuniziert werden müssen. Und ich muss halt einfach sagen, weiß ich nicht, ich habe einfach dafür im Alltag bei so einer Ganztagsschule einfach auch nicht die Möglichkeit, wenn ich bis 16, 16.30 Uhr unterwegs bin und dann noch fast so 30 bis 40 Minuten nach Hause fahre, dann hätte ich so 2,5 Stunden. Um den Spaß zu erledigen. Und das schaffe ich einfach noch nicht so von den anderen Aufgaben, die ich mir aktuell noch so vornehme.
Ja, das ist ja auch verständlich.
Da könnt ihr so doll den Kopf schütteln, wie ihr wollt. Ja, ja, was
ist
macht
okay,
ihr nicht nochmal?
Ich wenn du so gerne so lange arbeitest.
Ja, total.
Ja, das macht ja auch jeder individuell.
Aber was ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, das ist eher, das will ich mehr machen, um dann quasi im Schluss auch etwas nicht mehr so viel zu machen. Ich habe zum Beispiel einen relativ kurzen Tag und auch zum Beispiel diese ein, zwei Freistunden oder Springstunden, die wirklich zu nutzen, um dann da mehr die Arbeit hin zu verlagern. Und dann halt zum Beispiel, ich habe dienstags halt nur bis 11 Uhr Schule und ich habe super oft, dass ich dann halt einfach noch in der Schule rumhänge und mir eigentlich noch mehr Arbeit damit aufhalse, weil ich dann auch da irgendwas mache oder da, die aber gar nicht so die Priorität hat, also dieses Priorisieren und dann einfach sagen, nee, ich fahre jetzt auch direkt oder ein bisschen Verzögerung, aber bin dann irgendwie mittags zu Hause und kann dann wirklich diesen Tag effizient nutzen. Also eher dieses Trödeln, sich dann irgendwie noch rumtrödeln, das versuche ich nicht mehr so viel zu machen.
Das ist auch ein guter Punkt, da sehe ich mich auch ein bisschen drin wieder. Dass man manchmal auch die Zeit im Lehrerzimmer auch ganz gerne mal vertrödelt, wenn halt irgendwie gerade alle Unterrichtsaus haben und zusammensitzen und alle erstmal wieder gemeinsam durchatmen. Ja, kann ich mich wiedersehen. Was ich mir aber vorgenommen habe, ist, was ich nicht mehr machen möchte, dass ich unnötige Zeit reinstecke, wenn es mir keinen Spaß macht. Also bei mir ist es so die Devise, ich mache das, was ich machen muss und alles darüber hinaus mache ich nur, wenn es mir dabei nicht zur Last fällt, wenn ich dabei merke, ich habe gerade Spaß dran. Ich habe gerade Spaß dran, die neuen Arbeitsblätter zu erstellen, ich habe Spaß, mich einzulesen, ich habe Spaß, irgendwelche neuen Methoden noch irgendwie vorzubereiten. Also ich mache das darüber hinaus, mache ich es nur, wenn ich möchte.
Ja. Ja, sehr gut. Und dann nutzt du halt das, was schon da ist, beziehungsweise...
Genau, ich gebe mich auch zufrieden mit den Kopiervorlagen, die wir da im Fach liegen haben oder die im Lehrwerk auch sind. Also ich mache gerne auch das, was einfach vorgegeben ist und alles extra nur, wenn ich echt möchte.
Das hätte auch mit auf meiner Liste gestanden tatsächlich. Also einfach keine Lebenszeit, Arbeitszeit mehr in Sachen zu investieren, wo es sich nicht lohnt.
Ja.
Einfach auch. Ne? Also Spaß kann ein Faktor sein, für mich aber auch einfach ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also ne, einfach richtig dann in dem Moment. Lohnt es sich jetzt da so viel Mühe in das Design von einem Arbeitsblatt zu stecken für den Output, den ich da am Ende von erwarte?
Genau, ja. Genau. Und wenn ich währenddessen auch merke, ich habe gerade keine Lust drauf, ich will ins Bett gehen und warum mache ich das alles, dann mache ich es auch nicht. Aber manchmal vergesse ich dann auch die Zeit, weil ich echt Spaß dran habe, was zu werkeln. Zum Beispiel für unser Sommerfest gestern, wir hatten das Thema Europareise und da habe ich dann auch eine riesen Flaggenwand noch vorbereitet mit den Kindern und habe dann auch zu den Hauptstädten noch was rausgesucht und fand es auch spannend, so die ganzen Flaggen mir nochmal anzuschauen und da hatte ich dann irgendwie Spaß dran und saß dann viel länger, als ich eigentlich wollte, aber das ist dann okay für mich, wenn ich merke, mir macht Spaß.
Dann war das unsere kleine Rubrik für die Folge, das mache ich nicht nochmal. Ansonsten hatten wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, wir haben ja wirklich jetzt zum Multitasking einfach wirklich mal so festgestellt, wie viele Komponenten dann doch irgendwie übereinstimmen zwischen den kleinen und großen SchülerInnen und unserem Schulalltag, denn letzten Endes, sage ich mal, egal in welcher Ausführung, ist der Lehrjob ja irgendwie mit immer wiederkehrenden Aufgaben behaftet irgendwie so, ne? Wir sind irgendwie so ein bisschen so Seelsorger für so, also erste Hilfe, sage ich mal, für die Kinder. Wir haben aber auch einfach mal den fachlichen, inhaltlichen Kram, den wir machen müssen. Kollegialität, sage ich mal, also mit dem Kollegium viel zu tun, mit den Eltern. Es sind, sage ich mal, immer dieselben Menschen, mit denen wir zu tun haben, nur manchmal andere Dimensionen der Probleme. Die Frage ist so ein bisschen, und das hatte Vanessa auch interessanterweise so ein bisschen mit reingepackt, gibt es bei euch an der Schule da auch Initiativen, irgendwie das so ein bisschen aufzufangen, zu unterstützen, dass man einfach, sage ich mal, weniger so eine Situation im Unterricht hat oder auch daneben, um dieses Multitasking auch mal ein bisschen einzudämmen? Also werden da Strukturen gefördert irgendwie im Unterricht oder gibt es irgendwie Räume, in denen man dann auch mal ein bisschen die Arbeitsbelastung runterfahren kann?
Also wir jetzt eher weniger. Wir haben keinen Ruheraum zum Beispiel. Wir haben ein sehr kleines Lehrerzimmer, das auch zu klein ist, dass teilweise die Stühle auch doppelt belegt sind und man muss halt schauen, wenn der oder die andere nicht da ist, wo man sonst sitzt.
Du kannst auf meinem Schoß
Ja,
sitzen heute.
so
Das war jetzt
ungefähr.
auch so.
Also
Oh
das ist
Gott, gibt auch
schwierig,
nicht
das ist ein
genug.
Platzproblem. Ich bin ganz neidisch, wenn ich von Schulen höre, dass die ein Lehrerarbeitszimmer und einen Lehrerruheraum haben. Das würde ich mir total wünschen. Ansonsten, wir haben pädagogische AssistentInnen bei uns an der Schule, die seit der Corona-Pandemie auch dabei sind und unterstützen. Das ist eine super Idee, meiner Meinung nach. Aber der Alltag sieht eben oft so aus, dass die dann für Vertretungsstunden dann doch eingezogen werden. Oder dass die dann doch irgendwie noch Klassenarbeiten nachschreiben müssen mit Kindern, die gefehlt haben oder irgendwelche anderen Aufgaben dazwischen kommen, dass die für die eigentliche Arbeit, die pädagogische Unterstützung eigentlich meistens gar nicht da sind, was echt schade ist.
Ja, total, vor allem, wenn man da so Stellen geschaffen hat, ne? Und die dann eigentlich gar nicht das machen, was sie, wofür sie eigentlich da sind. Und wir haben auch pädagogische Assistentinnen und ich sehe das auch, das ist ein totaler Mehrwert, gerade in schwierigeren Klassen, da dann mal zu sagen, kannst du dich mal um Schüler XY oder so kümmern. Das entlastet ja total die Lehrkraft.
Also ich möchte jetzt ungern eigentlich erzählen, was wir alles haben in der Richtung. Aber dazu muss man auch sagen, selbst wenn man das alles hat, hängt es wieder so von Sachen ab, wie groß die Schule ist und sowas. Also wir haben zum Beispiel relativ viel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so Sachen, an die ich auch gar nicht so gedacht habe, die du gerade genannt hast. Wir haben zum Beispiel einen zentralen Nachschreibetermin, der betreut wird von einer Lehrkraft, immer am Freitag, am Ende des Schultages, an dem man dann über unser digitales System zum Beispiel einträgt, wer da hinkommt.
Ach,
Und
super.
dementsprechend im Fach hinterlegt, was zu tun ist. Und dafür kriegt die Person halt Abminderungsstunden, zwei Stück, weil das dann praktisch wie eine Unterrichtsstunde ist, ne? Wir haben auch natürlich die pädagogischen und sozialpädagogischen Hilfen. Also unsere Klassenleitungsteams bestehen aus zwei Lehrkräften plus einem Sozialpädagogen oder einer Sozialpädagogin, die dann halt praktisch auch, und das merkt man einfach für das, also dafür sind wir denen auch so dankbar, natürlich so Elternarbeit auch mit unterstützen und abnehmen, ne? Also auch mal den Mailverkehr mitgestalten, Telefonate übernehmen, wenn man selber Unterricht hat gerade und dadurch schon viel vorwegnehmen. Wir haben jetzt, das ist neu tatsächlich in unserer Schule, für so SchülerInnen, die halt im Unterrichtsraum zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie bei euch die Förderbedarfe in Baden-Württemberg benannt sind, aber emotional-sozial gibt es bei uns.
Haben wir auch.
Ne? Und genau, und die sind, die kriegen jetzt einen eigenen Raum, der von einem Sozialpädagogen betreut wird, der halt am Tag von 10 bis 15 Uhr auf ist, wo wir als Lehrkraft sagen können, du kannst jetzt hier dein Arbeitsblatt nehmen und kannst da hingehen. Das ist quasi dein Ruheraum, in dem die dann arbeiten können. Ne? So eine Geschichten haben wir und jetzt bei uns ist halt einfach ein Riesenthema, eigentlich das Ganze drumherum. Also bei uns ist wirklich die Mailbelastung riesengroß. Also ich verbringe schon mehrere Stunden in der Woche eigentlich mit E-Mail-Verkehr und Rücksprachen und Telefonaten, weil einfach wirklich viel terminlich bei uns passiert, was immer wieder kommuniziert werden muss. Und da gibt es halt eine Arbeitsgruppe gerade einfach, die bei uns daran arbeitet, wie man das lösen kann. Und es geht auch um sowas, was wir jetzt im neuen Schuljahr eingeführt haben, sind ein Kurzstundentag pro Monat. Das heißt, bei uns sind dann die Unterrichtsstunden halb so lang. Und das ist ein Tag im Monat so. An dem Tag soll dann Raum sein für zum Beispiel Fortbildungen oder Raum sein zum Korrigieren. Raum sein für, ich sag mal, zum Beispiel bei uns im Sportkollegium mal wieder Schränke und Co. und alles auf Vordermann zu bringen. Nach so einem Monat sieht das ja immer aus wie ein Schlachtfeld. Ja, also das sind so Maßnahmen, die gemacht werden, wo ich sage, das kann natürlich entlasten irgendwo. Aber ich glaube, so, also was ich einfach so für ein Gefühl habe, und das finde ich nach unserem Gespräch heute eigentlich nur bestätigt, ohne so weitere Menschen im Unterrichtsraum ist das direkte Multitasking mit den Kindern eigentlich gar nicht so richtig zu verändern. Ne, das hängt ja wirklich stark bei uns und wir haben ja jetzt heute schon so ein paar Strategien ja besprochen, was man machen kann. Letzten Endes, ne? Aber ich, also ist mein Gefühl.
Ja, das merke ich auch. Also gerade so Streitigkeiten oder sowas. Wir haben ja, sind ja auch ganz gut mit zusätzlichem pädagogischem Personal aufgestellt, dass man da einfach dann jemanden zur Hilfe rufen kann. Also sie sind ja nicht immer mit drin, aber man hat irgendwie, es gibt zwei, drei Nummern, wo man dann in so Extremfällen auf jeden Fall sich Unterstützung holen kann. Und das ist, glaube ich, ganz viel wert. Das ist ja auch eine Sicherheitssache auch am Ende des Tages, ne?
Ja, total. Würde ich auch sagen, ich meine, Pädagogik lebt ja von den Menschen und wenn die Menschen nicht da sind, dann wird es schwierig. Von daher wäre ich auch erstmal stark dafür, dass man ganz, ganz viele Kräfte noch an die Schulen dazu nimmt. Ich bin auch ein Fan von Teamteaching, wenn es im Team funktioniert, persönlich natürlich. Aber ich fände es eigentlich total schön, wenn grundsätzlich immer zwei Lehrkräfte in einem Raum sind.
Ja.
Dass man einfach ein bisschen Puffer hat und viel mehr Bedürfnisse auch abdecken kann.
Total. Ich hatte eine Zeit lang eine Praxisstudierende und die sind immer bei uns ein ganzes, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, ne? Das ist ja immer ein ganzes Schuljahr dann da oder ein Halbjahr eher gesagt. Und das war so eine schöne Zeit, dass sie einfach immer mit, also sie war irgendwie fast immer bei mir im Unterricht, hat sich natürlich auch anderen Unterricht angeschaut, aber war viel bei mir in der Klasse und beim Oberstufenkurs. Ich habe das so genossen, dass man auch einfach zu zweit ist. Also auch wenn man dann...
Ja, das ist toll.
Das war wirklich, also und die war auch total pfiffig und irgendwie total weitsichtig und hat auch irgendwie schon gut sich da gut eingefunden und war auch eine wirkliche Unterstützung. Also das Schlimme ist ja dann, wenn die dann keine Unterstützung sind, sondern noch das 26. Schulkind, aber sie, so war sie nicht, sie war wirklich toll und das wäre wirklich schön, wenn das immer so wäre.
Ja, das haben wir bei uns auch an der Schule. Ich bin auch häufiger Koop-Lehrkraft und finde das auch einfach viel angenehmer von der Dynamik in der Klasse. Ne, man hat ja doch immer so ein Gewicht sonst. 1 gegen 25, 1 mit 25. Ja, es kommt auch darauf an, wie sich das so verteilt. So, Caro, wenn du jetzt mal aus dem ganzen Multitasking-Gespräch heute irgendwie so an die nächste Generation mal Tipps geben müsstest aus deiner Berufserfahrung, was du dir jetzt hart erarbeitet hast, was wären für dich so goldene Tipps an Lehrkräfte, für die Zukunft, was kann man machen, um so Multitasking hinzubekommen, für sich persönlich zu verbessern und zu managen?
Also ich wünschte, ich hätte die perfekten Tipps, aber ich glaube, die gibt es nicht. Ich glaube, vieles davon ist einfach auch die Erfahrung und was man da mitbringt und die Gelassenheit, die dann letztendlich auch kommt. Ich würde sagen, der größte Tipp ist natürlich die E-Mail-Weiterleitung für die privaten Geräte einzustellen, den Cut für sich selbst zu finden, dass man auch die Akkus wieder aufladen kann, um dann auch wieder die ganzen Multitasking-Sachen abdecken zu können. Also ich habe das Gefühl, wenn ich selbst unausgelastet in der Schule bin oder unausgeglichen, dann schaffe ich das weniger. Wenn es mir aber selber gut geht, dann komme ich damit besser zurecht. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich bin auch manchmal Team Mittagsschlaf. Also wenn ich merke, es geht gar nichts anderes, dann lege ich mich noch mal eine halbe Stunde hin. Weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber manchmal tut mir das wahnsinnig gut. Kann man ja mal ausprobieren. Und ansonsten glaube ich, ist es immer gut, einen Plan zu haben, aber auch den Mut zu haben, flexibel zu reagieren, falls der Plan nicht so klappt an dem Tag, wie er klappen sollte.
Absolut.
Ja, voll gut. Und vor allen Dingen auch, weißt du, auch die Gelassenheit, ne? Das hast du jetzt mehrfach eigentlich schon gesagt. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, man ist sonst, wenn man sich selber dann auch noch die ganze Zeit so sehr unter Druck setzt, kann das nur schwierig werden.
Ja, ich würde sagen,
das, was man sich hart erarbeiten muss.
Total. Ich würde aber auch sagen, es ist wichtig, die Beziehungsebene auch im Kollegium zu nutzen. Also wir haben ein super gutes Kollegium und einen ganz tollen Zusammenhalt und wir sind auch immer füreinander da und können uns irgendwie auslassen, wenn wir mal selber irgendwelche Probleme haben und man findet immer auch ein offenes Ohr, das finde ich total wichtig. Mein Problem war, ich kam an die Schule jetzt mitten in der Corona-Pandemie und man kannte sich nur mit Maske und alle möglichen außerschulischen Aktivitäten haben nicht stattgefunden und von daher war es am Anfang schwierig, den Anschluss zu finden im Kollegium, aber jetzt nach der Corona-Pandemie habe ich erstmal zu schätzen gelernt, was es auch mit sich bringt, so eine tolle Unterstützung durch die anderen Lehrkräfte an der Schule auch zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall auch in Ordnung, nach Hilfe zu fragen oder auch Unterstützungssysteme anzunehmen. Da würde ich sagen, ist es wichtig, dass man das auch von Anfang an nutzt und sich da auch nicht schämt, wenn man sagt, okay, ich komme mit den Kindern oder mit diesem Kind oder mit der Situation komme ich nicht zurecht, ich brauche Hilfe, was kann ich machen? Also ich finde, das zeigt auch ganz viel Stärke, sich einzugestehen, dass man gerne auch Unterstützung annehmen möchte.
Ja, finde ich auch. Genau, und man kann ja auch gar nicht alles wissen. Also das muss man sich, glaube ich, auch einfach verabschieden, dass man alles immer selber lösen muss.
Genau.
Und dann halt, genau wie du sagst, diese verschiedenen Unterstützungen anzunehmen.
Also es wäre tatsächlich auch so einer von meinen beiden goldenen Tipps gewesen, weil ich sagen muss, ich bin ja super happy mit meinem Kollegium und stelle auch immer wieder fest, dass es eigentlich so der Dämpfer ist für diese emotionale Ausgelaugtheit, die man manchmal hat. Das sind so die Menschen, die einem dann, wenn man wirklich viel in die Beziehungsarbeit gesteckt hat, in den richtigen Momenten sagen, du, uns geht's allen so. Ja, gar kein Ding, mach das. Oder auch tatsächlich, ich liebe ja einfach, wenn man selber sagt, boah, ich muss das jetzt noch machen. Oder jetzt muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr hier, zum Beispiel, wenn ich korrigiere, Sprache korrigieren und ein Kollege dann einfach sagt, gucken die sich eh nicht an. Mach das, sag ich mal, konzentrier dich auf eine Sache und dann ist gut. Also die einem auch so, sag ich mal, so aus ihrer Erfahrung dann kurz Sachen mitgeben, um zu sagen, komm, fahr mal einen Gang runter, überleg wieder, ist es so gerade effizient, was du machst und sinnvoll auch, ne, im Hinblick darauf, was am Ende bei rumkommt. Also deswegen Kollegium ist für mich auch ein großer Faktor im Bereich Multitasking, auch wenn die erstmal so augenscheinlich damit gar nicht so eine große Rolle spielen. Und das Zweite ist für mich, und das ist so ein Tipp, der ist, glaube ich, der fällt super vielen schwer und mir geht es nicht anders, aber es geht so um nachhaltiges Unterrichten und das hast du, Caro, heute auch schon ein bisschen gesagt. Aufgaben zum Beispiel abzugeben. Das kann am Anfang alles so mühselig sein, weil das das erste Mal schiefgehen wird und die nächsten zwei, drei Male auch noch schiefgehen wird, dass sie ihren Weg zum Beispiel nicht zum Sekretariat finden oder dass sie nicht wissen, wo sollen sie jetzt was tun und machen. Aber es zahlt sich halt über die Dauer aus, wenn man das halt macht. Oder auch so Sachen wie Aufgaben zu besprechen am Anfang, die nicht verstanden worden sind. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, dass 70% der Schüler wissen, wo die Aufgabe steht, wenn wir regelmäßig thematisieren, wo die Aufgabe steht. Ne? Also es geht so um so nachhaltiges Unterrichten im Sinne von sich einfach trauen, Sachen auch zu wiederholen, nicht zu überspringen. Da muss ich sagen, könnte ich auch noch sehr viel von jemandem wie dir aus der Grundschule lernen, einfach viel kleinschrittiger denken. Und ich glaube, das schafft einem auch so ein bisschen auf Dauer diese Nachhalt, also diese Multitasking-Notwendigkeit bei so kleineren Sachen fern. Was wir natürlich nicht aufhalten können, sind einfach emotionale Probleme. Ne? Also Bedürfnisse, die so individuell sind, die passieren halt einfach. So jede Klasse ist auch verschieden. Manche sind total ausgelassen, da stimmt die Klassendynamik, da gibt es gar nicht so viele Probleme. Und in der nächsten Klasse kracht es an allen Ecken und Enden. Und dann gibt es irgendwie jede Stunde ein neues Thema. Das können wir halt nicht ändern. Aber was du halt vorhin gesagt hast, ist, glaube ich, da finde ich noch so ein goldener Tipp, vieles nicht persönlich nehmen. Sich also irgendwie angewöhnen, zu überlegen, okay, bin ich jetzt Teil des Problems oder bin ich einfach gerade nur die Projektionsfläche für das Problem? Das sind auch für mich so Sachen, wo ich sagen muss, da hast du heute schon goldene Tipps verteilt, ohne dass du es mitbekommen hast.
Schön, das freut mich, danke.
Das war sozusagen unsere Doppelfolge zum Multitasking heute mit dir, Caro. Einem tollen Gast, vielen Dank, dass du uns so einen ehrlichen Einblick in deinen Arbeitsalltag und deine Berufserfahrung gegeben hast erstmal.
Ja, gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. War echt schön, mit euch zu sprechen.
Ja, und ansonsten glaube ich, zu der Folge passt es ganz gut. Wir würden uns natürlich freuen, wenn andere mal teilen, was sie so für Strategien für sich erarbeitet haben, auch oder was sie sich auch wünschen würden, sage ich mal, wo Schulen einfach auch viel mehr dazu beitragen können, wie man mit Multitasking im Unterricht umgeht, wie man einfach auch mit der Aufgabenvielfalt im Unterricht und im Schulalltag umgeht. Vielleicht aber auch Strategien, die man sich schon erarbeitet hat, die dann nach der Schule helfen, um einfach auch davon wegzukommen. Das wäre so mein Resümee am Ende des Tages heute. Und Vanessa ist schon mental und gedanklich.
Ich höre dir einfach nur
So,
zu. Also,
ja,
was soll ich denn
so.
dazu jetzt sagen?
Das ist so mein Blick, den ich gerade sehe, so wenn ich denke, so, ach, jetzt träume ich mich so davon. So der letzte Tag. So. Auf jeden Fall, vielen Dank dir für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal als Bildungsbuffet-Duo alles Gute für die weitere Lehrzukunft.
Genau,
Dankeschön,
vielen
euch
Dank
auch.
auch von mir, Caro. Und vor allen Dingen ein gutes Durchhalten bis zu den Ferien. Die sind ja jetzt
Es
bald.
ist
Oh
nicht mehr
ja.
lang, genau. Das schaffen wir alle noch.
In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Tschüss.